Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fath.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna arsalnaka shahidan.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesen beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 22. März 2022, gleich dem zweiten Farbar Din 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag unter dem Titel Nowruz und die Bräuche verschiedener Völker. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Bidens Dilemma. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt. Die iranische Nation hat im Kampf gegen Arroganz die richtige Wahl getroffen. Iran. Nur wenige verbleibende Probleme müssen von den USA nach Treu und Glauben gelöst werden. Kataib Hezbollah. Israelische Präsenz in Kurdistan wird den Irak in den Krieg ziehen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt. Die iranische Nation hat im Kampf gegen Arroganz die richtige Wahl getroffen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hatte auf die globalen Probleme in Afghanistan, der Ukraine und dem Jemen hingewiesen und erklärt, all diese Ereignisse zeigen die Legitimität und die richtige Entscheidung des iranischen Volkes im Kampf gegen die Arroganz. In einer Live- und Fernsehansprache am ersten Tag des Jahres 1401, das verwies das Revolutionsoberhaupt auf die verschiedenen derzeit bestehenden globalen Probleme und erklärte, all diese Probleme bedürfen der Weitsicht richtiger Entscheidungen und Handlungen. Ayatollah Khamenei betonte, dass die Wahl der iranischen Nation gegen die arrogante Front Widerstand, nicht Kapitulation und nicht Abhängigkeit gewesen sei und bemerkte, diese Entscheidungen waren national und richtig. Er wies auf den Jemen und die täglichen Bombenangriffe auf die widerstandsfähigen Menschen dieses Landes sowie auf die Enthauptung von 81 Jugendlichen und Teenagern in Saudi-Arabien hin und erklärte, wenn in Ländern, die ihnen gegenüber gehorsam sind, Unterdrückung stattfindet, reagieren sie auf keinen Fall. Mit ihrer Doppelmoral treten sie auch noch für die Einhaltung von Menschenrechten ein und mit dieser trügerischen Behauptung versuchen sie, die unabhängigen Länder zu erpressen. Ayatollah Khamenei nannte ferner die Enthüllung des westlichen Rassismus einen der Aspekte der Ukraine-Krise und sagte, die Trennung der Schwarzen von Weißen beim Aussteigen aus Zügen oder das ausgesprochene Bedauern des Westens in seinen Medien über den Krieg in Europa statt im Nahen Osten sind Beispiele für offenen westlichen Rassismus. Iran. Nur wenige verbleibende Probleme müssen von den USA nach Treu und Glauben gelöst werden. Die Verhandlungen in Wien zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 nähern sich Irans Außenminister Hossein Amir Abdullahi zufolge dem Endspurt, aber die USA müssen guten Glauben zeigen, um es zu erreichen. Washington muss die strengen Sanktionen, die es gegen Iran verhängt hat, aufheben, wobei Berichten zufolge die verbleibenden Knackpunkte eine Garantie für den Fall sind, dass eine zukünftige US-Regierung das Abkommen erneut aufkündigt und dass wichtige iranische Institutionen von der Sanktionsliste gestrichen werden. Wir stehen kurz vor der Endphase des Abkommens. Für die wenigen verbleibenden sehr wichtigen Themen haben wir den Vereinigten Staaten über den EU-Koordinator Initiativen vorgelegt, sagte Amir Abdullahian am Montagabend bei einem Telefongespräch mit seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hussein. Die Verhandlungen zwischen Großbritannien, China, Frankreich, Deutschland, Iran und Russland begannen im vergangenen April, wobei EU-Koordinator Enrique Mora Reportern letzte Woche mitteilte, dass die Delegationen nun die Fußnoten des Textes verhandeln würden. Das Wall Street Journal schrieb, dass die letzte Hürde für die Wiederbelebung des Abkommens die Aufhebung der Terrorismus-Sanktionen gegen die islamischen Revolutionsgarden sei. Es hieß, die Frage schüre Widerstand gegen das Abkommen in Washington und bei Verbündeten im Nahen Osten wie Israel. Qatar ib Hezbollah. Israelische Präsenz in Kurdistan wird den Irak in den Krieg ziehen. Die irakische Antiterrorbewegung Qatar ib Hezbollah sagt, dass die Anwesenheit von Agenten der israelischen Spionageagentur Mossad in der halbautonomen Region Kurdistan das arabische Land in eine militärische Konfrontation ziehen wird. In einem Interview mit dem arabischsprachigen Fernsehnachrichtensender Al-Mayadin im Libanon warnte Sprecher Jafar al-Husseini vor Versuchen, den Irak in eine Startrampe für Angriffe auf Länder der Region zu verwandeln und erklärte, dass solche Fälle die bestehenden Spannungen verschärfen würden. Er wies darauf hin, dass es bedeutende Beweise dafür gibt, dass israelische Aktivisten in der Region Kurdistan frei aktiv sind und dass die Regionalregierung Kurdistans Rohöl in die von Israel besetzten Gebiete exportiert. Der Sprecher der Qatar ib Hezbollah, die Teil der Volksmobilisierungseinheiten ist, unterstrich, dass die palästinensische Sache ein Eckpfeiler der Doktrin der irakischen Widerstandsgruppen bleibe und erklärte, dass sich die Streitkräfte mit ihren palästinensischen und libanesischen Kameraden koordinieren. Gespräche im persischen Golfkooperationsrat sollen Saudi-Arabien aus Jemensumpf herausholen. Die sogenannten innerjemenitischen Gespräche, die vom persischen Golfkooperationsrat GCC im Hauptsitz der Regionalunion in Riad geplant sind, sollen Saudi-Arabien aus dem Sumpf retten, in dem es wegen der Kriegsführung gegen den Jemen steckt, heißt es in einem Bericht. Die Nachrichtenwebseite New Khalij berichtete am Dienstag, dass die Verhandlungen, die zwischen dem 29. März und dem 7. April stattfinden sollen, 6 Themen behandeln sollen, darunter die sogenannte Öffnung humanitärer Korridore zur Wiederherstellung der Stabilität im Jemen. Die britische Tageszeitung The Times sagte, der Krieg koste Saudi-Arabien 72 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Gegenangriffe der jemenitischen Streitkräfte auf saudische Ölanlagen haben die wirtschaftlichen Probleme des Königreichs noch verstärkt, da seine Patriot- und Saad-Systeme den Angriffen nicht entgegenwirken konnten, heißt es in dem Bericht. Angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf Riad durch die Coronavirus-Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges sowie der sinkenden Unterstützung durch die USA scheint Saudi-Arabien ernsthaft über einen Weg nachzudenken, sich selbst aus der Jemen-Krise auf eine Weise zu retten, die sein Gesicht wahrt, stellte es fest. Arabische und internationale Kreise rühren im Jemen die Werbetrommel für einen Ramadan-Waffenstillstand, um die Erfolgschancen der Riad-Gespräche mit der Bedingung zu erhöhen, dass Ansarullah an den Verhandlungen teilnimmt. Jemens populäre Ansarullah-Widerstandsbewegung hat die Einladung des GCC zu den Gesprächen abgelehnt und erklärt, Saudi-Arabien könne kein Vermittler sein, da es ein Täter des blutigen Krieges sei. Gesandter: USA verfolgen unerbittlich eine subversive Politik gegen Syrien. Syriens ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen erklärte, dass Washington durch seine verbündeten Takfiri-Terrorgruppen, Wirtschaftssanktionen und anderen repressiven Maßnahmen unerbittlich eine feindselige Herangehensweise und eine subversive Politik gegen die syrische Regierung und das syrische Volk verfolgt. Bassam Sabah betonte, dass Washington in den letzten 11 Jahren auf seiner aggressiven und subversiven Politik gegenüber Damaskus bestanden habe. Er wies die jüngsten Äußerungen der US-Botschafterin bei der UN, Linda Thomas Greenfield, zurück und erklärte, die Äußerungen sind offensichtlich von der Realität losgelöst, geben eine ungenaue Beschreibung der sich entwickelten Ereignisse wieder und enthalten falsche Informationen mit der Absicht, die Weltöffentlichkeit irrezuführen. In einer Erklärung letzte Woche zum 11. Jahrestag des Syrien-Konflikts forderte Thomas Greenfield einen landesweiten Waffenstillstand und eine politische Lösung und beschuldigte die Regierung von Damaskus der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sabah merkte an, dass Thomas Greenfields Ausdruck der Besorgnis über die humanitäre Situation in Syrien der Verhängung illegaler Sanktionen durch ihr Land gegen das syrische Volk widerspreche und die öffentliche Meinung der Welt irreführen wolle, um die Syrien-Krise zu verlängern und jede wirksame Lösung zu verhindern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In der Ukraine nimmt der Krieg seinen vorhersehbar fruchtbaren Verlauf. Vermutlich bereits weit über 10.000 Tote unter Militärs auf beiden Seiten und in der Zivilbevölkerung, die von den hoffnungslos unterlegenen Kiewer-Truppen überall im Land als Schutzschild hergenommen wird. Jetzt plant US-Präsident Biden eine gemeinsame Front von NATO, EU und G7 gegen Russland, insbesondere für den Fall russischer Angriffe mit ABC und Cyberwaffen. Aber der neue Mitte-Bundesvorsitzende Christoph Hörsel warnte im Gespräch mit uns vor einer False Flag Operation, einem Angriff unter falscher Flagge. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörsel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharokny.
Ja, danke schön, Herr Hörsel. Vom Krieg in der Ukraine sind knapp 4 Wochen vergangen, ohne dass ein Ende der Kampfhandlungen in Sicht wäre. Zu Beginn des Interviews möchte ich Sie deshalb bitten, uns ein Bild über die aktuelle Lage in dem vom Krieg zerstörten Land zu zeichnen.
Ja, das ist ein entsetzliches Kapitel deshalb, weil hauptsächlich Russen sterben, auf beiden Seiten sozusagen. Das ist so entsetzlich traurig und Russland muss ein Land bombardieren und ist im Grunde traurig um jedes Haus, um jeden Flugplatz, um jede auch militärische Installation, weil alles wieder aufgebaut werden muss am Ende. Aber das ist natürlich keine Kraft, die Russland daran hindern würde, diesen Krieg auch zu Ende zu führen. Das Ende ist meiner Ansicht nach jedoch absehbar. Es wird einfach ein paar Monate dauern. Und dann sind die wichtigsten Kriegsziele so erreicht, dass man sagen kann, hier ist vielleicht eine politische Einigung möglich, wenn der Westen tatsächlich Garantien liefern wollte. Ja. Nun ist der Westen ja, wie wir wissen, ein Vertragspartner, den man sich nicht wünscht, weil er ständig Verträge bricht, wenn ihm danach ist. Da kann ja der Iran auch mehrere Liedchen davon singen. Jetzt, wir kommen noch darauf auch, denke ich, im Laufe des Gesprächs. Hier jedenfalls an dieser Stelle reden wir von etwa 6 Millionen Flüchtlingen, extern und intern. Extern sind es vielleicht 1,5 bis 2 Millionen, die das Land verlassen haben. Die Situation am Berliner Hauptbahnhof gerade, als Haupteinfallstor sozusagen für Deutschland, ist unangenehm. Man möchte als normaler Reisender dann nicht mehr verkehren. Das ist einfach alles sehr voll und hektisch und die Deutschen schlagen auch unangenehm zu an 3 Punkten. Sie wollen Ankömmlinge sofort auf Corona testen, die haben ganz andere Sachen im Kopf und mussten sich auch zu Hause diesem idiotischen Regime nicht so doll unterwerfen. Und hier denken sie, sie sind irgendwie auf einem anderen Planeten, das ist schon seltsam. Dann werden sofort Impfungen angeboten, die werden von den Ukrainern abgelehnt, in der großen Masse. Und was auch nicht klappt, ist die Zusammenarbeit der öffentlichen Dienststellen am Hauptbahnhof in Berlin mit den privaten Initiativen, die bisher hervorragende Arbeit geleistet haben, tagelang, über eine Woche. Und plötzlich kommen dann staatliche Stellen und die reden mit keinem mehr. Die haben offenbar eine ganz andere Agenda. Das ist total seltsam, aber ich komme zurück zum Land Ukraine. An allen Fronten ist vorgerückt. Die Grenze zu Russland, der Ukraine, ist jetzt vollkommen geschlossen und erobert. Das Vorgehen ist weiterhin vorsichtig. Es werden aber inzwischen schwerere Waffen wie die Kinschal-Raketen und Kaliber-Waffen von Schiffen eingesetzt. Die Kinschal-Raketen sind Hyperschallwaffen. Und es gibt ein kleines Filmchen im Internet, das ich auch veröffentlicht habe. Da schlägt so ein Ding bei Kiew in einen ehemaligen riesigen Shoppingkomplex ein, der jetzt allerdings nachweislich vom Militär genutzt wird. Das ist ja ohnehin auch so eine Spezialität. Wir müssen tatsächlich ein Sonderkapitel über Propaganda aufmachen. Der Westen lügt in einer Weise, dass es ohne jeden Vorlauf. Sowas haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Da werden also Dinge tatsächlich, ein Überfall der radikalen Nazi-Truppen vor Donetsk, ein Feuerüberfall mit Artillerie und mit Toch-KU-Raketen, die tragen so 500 Kilo ungefähr, 450 Kilo. Und das macht riesige Löcher. Ich habe mal sowas in der Nähe erlebt, selber in Afghanistan. Da wird mit einem Bombenschlag ein öffentlicher Swimmingpool ausgehoben, so stark ist das. Und da sind dann, haben dann mehrere auch zerfetzte Menschen auf der Straße gelegen in Donetsk bei diesem Feuerüberfall vor einigen Tagen, den ich meine. Und das wurde dann in der westlichen Presse kolportiert, diese schrecklichen Bilder, mit dem Bemerken, das sei ein russischer Feuerüberfall auf Kiew, auf die Hauptstadt der Ukraine gewesen. Und in dieser Art geht das hier die ganze Zeit. Das ist furchtbar. Ich kriege jeden Tag x Meldungen, die genauso aussehen. Das ist passiert und hier ist das Bild wieder aufgetaucht. Dann gab es immer wieder russische Gefangene, das waren aber verkleidete Nazis. Und nur so arbeiten wir im Moment. Und das ist ja auch nichts als ein Spiegel der Politik. Tatsächlich ist fast die ganze ukrainische Luftwaffe am Boden, auch wenn der einzige noch verbliebene Flieger jetzt gerade, wie ich lese, einen Beitrag bei Spiegel Online wert ist heute. Und wir wissen ja gar nicht, von wo der startet. Auch das ist so eine Geschichte, die eben nicht ganz klar ist. Wir hatten diese Reise von drei Staatschefs angeblich nach Kiew. Wenn die in Kiew waren, heiße ich Egon, das ist keine Frage, dass die das nicht waren. Jetzt hat der israelische Regierungschef Naftali Bennett Vermittlung in Kiew angeboten. Ich glaube, das I lassen wir mal weg. Der hat vielleicht Vermittlung an Kiew angeboten. Denn niemand kann nach Kiew. Ja, man kommt kaum raus. Man kommt auf keinen Fall leicht rein. Und gefährlich ist es außerdem, und ich kenne keinen Staats- oder Regierungschef, der Lust hat, sein Leben zu riskieren. Denn natürlich kann im Krieg auf solche, wie soll man sagen, persönliche Abenteuerfahrten keine Rücksicht genommen werden. Das ist ja auch keine Frage. Man geht nicht ins Kriegsgebiet. Das ist alles Teil der Propaganda. Und damit im Grunde hat sich die israelische Seite bereits disqualifiziert. Ja, was soll das denn? Dann kann man doch, wenn man vermitteln will, auch ehrlich sagen, dass das wahrscheinlich in Kiew nicht zu machen ist. Und diese Art Dinge machen das Ganze schwierig. Die Verluste sind weiterhin natürlich hoch, auch hoch in der Zivilbevölkerung, die noch immer gehindert wird. Da werden die Geschichten völlig umgedreht. Die Russen sagen, wir haben die Korridore eingerichtet. Das war so um Mariupol, das jetzt also in den Endkampf geht am Schwarzen Meer. Und die Kiewer Seite behauptet, die Russen hindern die Menschen am Weglaufen. Das ist bar jeder Logik natürlich, vollkommen idiotisch. Das sind Russen. Russische Menschen, russisch sprechend und in der Moskauer Tradition des orthodoxen Glaubens lebend. Und Russen sollten diese Menschen, ihre Landsleute, ihre Verwandten sozusagen daran hindern, aus einer umkämpften Stadt herauszukommen, wo die Nazis toben. Das ist ja einfach auch ein Appell, wie soll man sagen, an die Dummheit der Menschen. Und die sind nicht dumm, auch hier in Deutschland nicht. Und das ist auch ein eigenes Kapitel, das werden wir gleich besprechen. Die Lage sieht für Kiew trotz aller gegenläufiger Propaganda gar nicht gut aus. Und ich rechne eben damit, dass Kiew auch einfach in Kürze zusammenbricht. Und das ist das, was so schwierig ist, weil jetzt gerade macht sich Joe Biden auf den Weg, der amerikanische Präsident, um mit NATO-Spitzen, EU-Spitzen und G7-Spitzen zu verabreden, dass man stärkere Maßnahmen ergreifen sollte, sollte Russland, und jetzt kommt's, zu chemischen, biologischen, atomaren Waffen oder zur Cyberwaffe greifen. Und hier kann ich nur Folgendes sagen. Das ist alles typisch Washington. Washington macht so etwas, nicht Russland. Und natürlich denken wir, weil wir aufgeklärte Zeitgenossen sind und einigermaßen informiert, an nur ein Szenario, das hier tatsächlich wirklich droht. Und ich habe gerade einen öffentlichen Hilferuf gemacht, aus gutem Grunde. Ich komme später darauf. Aber ich denke jetzt darüber nach, ob ich einen zweiten machen soll, weil ganz eindeutig Washington eine False Flag Operation plant. Das heißt, da gibt es eine Militäroperation, die wird der anderen Seite in die Schuhe geschoben. Und das ist aber die Abdeckung dafür, dass man selber ganz fürchterliche Dinge betreibt. Und mein Eindruck ist, nachdem die so radikal geworden sind, in so wenigen Wochen, in 4 Wochen, der Westen meine ich, hier wird über den Kriegseinsatz der NATO nachgedacht. Ganz eindeutig, da gibt es keine andere Interpretationsmöglichkeit. Man schiebt Moskau in die Schuhe, Biochemie und sonstige Waffen angewendet zu haben. Und das soll dann der Hintergrund sein, damit wir hier einen Weltkrieg haben und Europa ausgelöscht wird. Denn der NATO-Eintritt in den Krieg bedeutet die Notlage für Russland. Russland kann sich dann nicht anders wehren als mit Atomwaffen. Und das ist ganz klar angekündigt und seit über 20 Jahren, wir haben darüber gesprochen, Herr Schauer, Sie und ich, offizielle Doktrin Russlands. Und ich weiß noch, ich erinnere mich noch an meine Gespräche in Ende der ersten Dekade dieses freundlichen Jahrhunderts und Jahrtausends, dass ich in Moskau mit Militärfachleuten sprach. Und es war klar gesagt, wir haben gar nicht so viele entwickelte Waffen. Wir müssen uns auf die Großstädte des Gegners konzentrieren, und zwar die Großstädte, in deren Nähe Militär ist, und dann oder auf das Militär, das in der Nähe von Großstädten ist. Wir müssen wichtige Zentren des Feindes ausschalten, weil wir sonst im Krieg gar keine Chance haben. Das ist tatsächlich offizielle Lesart. Und so passiert das, wenn man ein Volk an die Wand quetschen will. Mit Russland wird das nicht zu machen sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wehren. Und das passiert jetzt gerade. Aber damit soll der Überblick über die Ukraine beendet sein. Danke.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Norus und die Bräuche verschiedener Völker. Bleiben Sie dran! Im Beitrag lernen wir Nowruz-Bräuche und Traditionen einiger Länder, welche die iranische Kultur teilen, näher kennen. Darüber hinaus werden wir während des Beitrags einige schöne Nowruz-Lieder und auch 2 Interviews über die Nowruz-Traditionen in Indien und Pakistan hören. Seit dem Beginn des antiken Nowruz-Festes sind die schönen Klänge und Traditionen dieses Frühlingsfestes außer in Iran auch in vielen anderen Ländern, die im Einflussbereich der iranischen Kultur liegen, zu finden. Iran hat eine sehr alte Geschichte und Zivilisation, die sich im Laufe der Jahrtausende über ein größeres Territorium ausgebreitet hat. Das antike Nowruz-Fest, das heute in mehr als 12 Ländern gefeiert wird, ist eine der wichtigsten Manifestationen dieser langen Kultur- und Zivilisationsgeschichte Irans. Nowruz, der Zeitpunkt der Frühlingstag- und Nachtgleiche und damit Beginn des Frühlings in der nördlichen Hemisphäre, ist mit vielen schönen Sitten und Bräuchen verbunden. Und seit mehr als 3000 Jahren versammeln sich Menschen dieses Kulturkreises zeitgleich mit dem Frühlingsbeginn in verschiedenen Teilen der Welt, um dieses fröhliche Frühlingsritual zu feiern. Nowruz ist bei den Menschen auf der ganzen Welt so beliebt, dass die Vereinten Nationen 2010 eine Resolution verabschiedet haben, die diesen Tag als internationalen Nowruz-Tag anerkennt. Zu den Ländern, die das antike Nowruz-Fest feiern, gehören neben Iran auch Afghanistan, Pakistan, Aserbaidschan, die Türkei, Indien, Tadschikistan, Turkmenistan sowie einige ethnische Gruppen in China und anderswo. Betrachten wir zu Beginn des Programms die Republik Aserbaidschan. Die Nowruz-Atmosphäre in der Republik Aserbaidschan ist sehr sehenswert und die Menschen dort beginnen schon Wochen vor Nowruz mit traditionellen Bräuchen und halten jede Woche das Çarşembe-Suri, die Mittwochsfeier, ab. Diese Tradition symbolisiert die vier Elemente Erde, Wasser, Wind und Feuer. Die Nowruz-Feierlichkeiten in Baku finden hauptsächlich in Içeri Şehir, also in der Innenstadt, statt, einem historischen und sehenswürdigen Teil der aserbaidschanischen Hauptstadt, der sowohl für die Einheimischen als auch für Touristen sehenswert ist. Hier also werden die Nowruz-Zeremonien durchgeführt und lokale Speisen wie eine Vielzahl von Kebabs, Fleischspieße werden angeboten. Außerdem kann man kunsthandwerkliche Produkte, einheimische Süßigkeiten und Marmeladen kaufen. Dass Nowruz in Indien gefeiert wird, mag seltsam klingen, aber dieses große Land wurde während der Herrschaft der früheren Herrscher Persiens von der persischen Kultur und Sprache beeinflusst. Und in vielen Ecken der indischen Kultur und Geschichte sind Spuren persischer Kultur zu sehen. Nowruz wird unter eingewanderten Iranern auch unter einigen anderen indischen Volksgruppen gefeiert. In diesem Zusammenhang hören Sie die Worte von Herrn Qamar Abbas, der seit vielen Jahren in Iran lebt. Ich bin Qamar Abbas aus dem Bundesstaat Uttar Pradesh in Nordindien. Über Nowruz in Indien kann ich sagen, dass es in Indien besonders in drei Regionen gefeiert wird. Die erste ist die Region Kaschmir, wo Nowruz wie in Iran gefeiert wird. Und der erste Tag von Nowruz ein offizieller Feiertag ist. In Kaschmir beginnen die Menschen mit Nowruz auch die Besuche bei den Verwandten, wie es in Iran üblich ist. Ebenso ist das Pflanzen von Bäumen neben ihren Häusern und in ihren Gärten eine iranische Tradition, die übernommen wurde. Und sogar auch auf Ebene der Landesregierung wird das Pflanzen von Bäumen durchgeführt. Die Nowruz-Feiern dauern 7 Tage lang und es werden lokale Speisen zubereitet. Aufgrund der Ähnlichkeit der Nowruz-Feiern in Kaschmir und aufgrund der ähnlichen Kultur wird diese Region auch Klein-Iran genannt. In einer anderen Region in Indien wird unter den indischen Parsen ebenfalls Nowruz gefeiert. Diese Parsen sind ursprünglich Zoroastrier aus Iran, die vor Jahrhunderten während der Ausbreitung des Islam in Iran nach Indien ausgewandert sind. Auch sie feiern Nowruz. Und ihre Erzählungen und ihre Philosophie, warum sie es feiern, sind die gleichen wie in Iran. Jedoch wurden ihre Feierlichkeiten leicht von der indischen Kultur beeinflusst. Die Parsen bereiten sowohl iranische als auch lokale Gerichte für Nowruz zu. Zum Beispiel werden zwei iranische Gerichte, nämlich Safran-Pilar und Halim, zubereitet. Weitere Nowruz-Gerichte sind an lokale Speisen angelehnt. Die meisten Parsen leben in Gujarat und Mumbai. So viel zur zweiten Gruppe. Die dritte Gruppe, die in Indien Nowruz feiert, sind die Schiiten, wo immer sie sich auch befinden. Sie feiern Nowruz aber nicht besonders öffentlich, sondern meistens nur in ihren Häusern. Sie decken den speziellen Neujahrstisch und bereiten das Essen entsprechend der Farbe des Jahres zu. Es gibt auch viele Gebiete, in denen sie sich nach alter Tradition gegenseitig mit Wasser bespritzen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, feiern sie Nowruz bei sich zu Hause. Gehen wir nun von Indien nach Pakistan. Wir haben mit Herrn Abdurrahim Durrani über Nowruz in Pakistan gesprochen. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Ich bin Abdurrahim Durrani, der Direktor des Pashto-Radios der Islamischen Republik Iran. Ich komme aus Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. Wir haben einige Rituale mit Iran gemeinsam, darunter die Zahl 7. In einigen Gebieten werden zum Beispiel Köstlichkeiten zubereitet, wie 7 Speisen und 7 Früchte. In verschiedenen Regionen gibt es aber auch unterschiedliche Traditionen. In der Region Peshawar, der Hauptstadt der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, aus der ich selbst komme, bereiten sie zu Nowruz 7 verschiedene Süßigkeiten zu. Sie besuchen einander und tragen neue Kleider, fast so wie es auch in Iran üblich ist. Es gibt auch eine Reihe von anderen Bräuchen. In einigen Gebieten ist es üblich, in der Nacht zu Nowruz ein Feuer zu machen und darüber zu springen. Aber in den meisten Teilen Pakistans, wie Kaschmir und Gilgit-Baltistan, das jetzt eine eigene Provinz ist, sagen sie, dass der Tag, an dem Imam Ali, Friede sei mit ihm, in Radier war und durch den geehrten Propheten des Islam zum Führer der Gläubigen ernannt wurde, einer der wichtigsten Tage für die Schiiten, dass dieser Tag mit dem Nowruz zusammenfiel. Deshalb rezitieren sie an diesem Tag besondere Gebete, tragen neue Kleidung, spielen Qawwali-Musik und besondere Spiele wie Polo. Gebieten wie Baluchistan feiern sie auch Sizda Bedar und gehen am 13. Tag des neuen Jahres in die Berge, Steppen und Täler und machen Picknick. Eine andere Tradition, die sehr alt ist, ist die Zeremonie, bei der sie einander mit Wasser bespritzen. Diese Zeremonie rührt daher, dass man glaubt, dass Wasser Helligkeit bringt. In großen Städten wie Karachi und Lahore wird Nowruz nicht so sehr gefeiert. Aber in Bergregionen wie Kaschmir und Gilgit-Baltistan sowie in der Provinz Beluchistan wird es überwiegend gefeiert. Hauptsächlich auch, weil die Menschen dort Viehzucht betreiben und Bauern sind und für Bauern alles mit dem Frühling beginnt. Dort hat Nowruz seine alte Tradition und diese ist wegen der Verbindung der Menschen mit der Natur unter ihnen erhalten geblieben. Wir hörten den Bericht von Herrn Abdurrahim Durrani über das Nowruz-Fest in Pakistan. Zum Abschied spielen wir noch musikalische Glückwünsche zu diesem bedeutenden Frühlingsfest im iranischen Kulturkreis. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ehsan Khawaja Amiri mit dem Titel Khushbakhti. Das heißt, dein Glück.
من از این که تو خوشبختی نه آرومم نه دلگیرم، یه جوری زخم خوردم که نمیمونم نمیمیرم. تمام آرزوم این بود یه رویایی که شد دردم، یه بارم نوبت ما شد ببین چی آرزو کردم. یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته، خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته. یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته، خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته. خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Bidens Dilemma. Weiterhin guten Empfang.
Does have ties to Muslim extremists, I don't know. 10 Minutes. Ende August 2021, fast zwei Wochen nach dem Sturz der Regierung in Kabul, hielt US-Präsident Joe Biden eine Rede, um den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan zu verteidigen. Joe Biden, US-Präsident.
Asking for a third decade of war in Afghanistan, I ask, what is the vital national
interest? Diejenigen, die ein drittes Jahrzehnt Krieg in Afghanistan fordern, frage ich, was ist das wesentliche nationale Interesse? Meiner Ansicht nach haben wir nur eines, nämlich sicherzustellen, dass Afghanistan nie wieder dazu benutzt werden kann, einen Angriff auf unser Heimatland zu starten. Der Rückzug war chaotisch, aber der Präsident hatte seine gewagte Entscheidung getroffen. Jetzt, mehr als ein Jahr nach Bidens Amtsantritt, sieht diese Kühnheit wie eine vorübergehende Kursänderung in der US-Außenpolitik aus. Das Weiße Haus verfolgt eine unklare Außenpolitik in Kernthemen. Dieser chaotische Ansatz hat sich am deutlichsten in den Bemühungen der Biden-Administration gezeigt, das Atomabkommen mit Iran, auch bekannt als JCPOA, wiederzubeleben. Joe Biden, Präsident der Vereinigten Staaten.
It's not time to give up.
There is some progress being made. The P5 plus one is on the same page.
Es ist nicht an der Zeit aufzugeben. Es sind einige Fortschritte im Gange. Die G5 plus 1 sind der gleichen Meinung, aber es bleibt abzuwarten. In seinem Präsidentschaftswahlkampf 2020 ließ Biden wenig Zweifel bezüglich des Abkommens. In einem Kommentar für CNN schrieb er: Wenn Iran zur strikten Einhaltung des Atomabkommens zurückkehrt, würden die USA dem Abkommen als Ausgangspunkt für Folgeverhandlungen wieder beitreten. Doch in der Praxis zeigt Biden bislang Unentschlossenheit. Monatelang debattierten der US-Präsident und sein Team, ob sie dem JCPOA beitreten oder ein neues Abkommen anstreben sollten. Nachdem die Regierung beschlossen hatte, wieder einzutreten, begann sie ein Nachdi-Spiel mit Iran, stellte eine Reihe von Bedingungen auf und forderte Teheran auf, den ersten Schritt zu tun, was Iran rundheraus ablehnte. Antony Blinken, US-Außenminister.
I have to tell you, recent moves, recent rhetoric, don't give us a lot of cause for optimism.
Ich muss Ihnen sagen, die jüngsten Schritte, die jüngsten Redensarten geben uns nicht viel Anlass zu Optimismus. Aber obwohl die Zeit knapp wird, ist es für Iran noch nicht zu spät, den Kurs zu ändern und sich sinnvoll zu engagieren, um zur gegenseitigen Einhaltung des JCPOA zurückzukehren. Die Iraner sagen, dass die USA, da sie sich einseitig aus dem Abkommen zurückgezogen haben, den ersten Schritt machen sollten, indem sie die Sanktionen aufheben und die finanziellen Vermögenswerte Irans freigeben. Angesichts der Unberechenbarkeit von Bidens Vorgänger wollen die Iraner zudem Garantien vom Weißen Haus, dass es nicht wiederholt, was Trump 2018 getan hat, als er sich aus dem Deal zurückzog. Ayatollah Khamenei, Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans. Die derzeitige US-Regierung unterscheidet sich nicht von der vorherigen. Das heißt, was sie von Iran in Bezug auf Nuklearfragen verlangen, ist dasselbe, was Donald Trump forderte. Damals sagten die hohen Regierungsverantwortlichen, dass dies nicht möglich und unvernünftig sei. Heute wollen sie dasselbe, nichts hat sich geändert. Er hat es auf seine Weise gesagt und die neue US-Regierung sagt es auf ihre. Wenn es um Nuklearabkommen geht, halten die Amerikaner nie ihr Wort. Die USA unterzeichneten unter anderem 1994 das Rahmenabkommen mit Nordkorea zur Beendigung seines Atomprogramms. Aber sie sind ihren Verpflichtungen, die den Bau eines Leichtwasserreaktors und die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen beinhaltete, nie nachgekommen und Pyongyang hat sich zurückgezogen. Oder im Fall von Libyen gab Muammar Gaddafi freiwillig sein Atomprogramm auf, aber das hinderte die USA nicht daran, Kräfte aktiv zu unterstützen, die seine Regierung stürzten und ihn brutal töteten. Talkshow-Moderator Jay Leno. Die große Neuigkeit diese Woche, Gaddafi ist tot, getötet von Rebellen. Ihre Reaktion, Ihre Meinung dazu? Barack Obama, ehemaliger US-Präsident.
Well, this is somebody who for 40 years had terrorized his country, had supported terrorism.
Das ist jemand, der sein Land 40 Jahre lang terrorisiert und den Terrorismus unterstützt hat. Und während des arabischen Frühlings hatte er die Gelegenheit, sich endlich von der Macht zu lösen und friedlich zur Demokratie überzugehen. Wir gaben ihm reichlich Gelegenheit und er wollte es nicht tun. Trumps Ausstieg aus dem Iran-Deal ist nur der jüngste Fall. Vor diesem Hintergrund scheint es nicht der klügste Schritt zu sein, noch mehr Zugeständnisse von Teheran zu fordern, um das Abkommen wiederzubeleben. Jen Psaki, Sprecherin des Weißen Hauses.
We are very clear-eyed about the hurdles that remain. These talks will be structured around working groups that the EU is going to form.
Wir sind uns der verbleibenden Hürden sehr bewusst. Diese Gespräche werden um Arbeitsgruppen herum strukturiert sein, die die EU mit den verbleibenden Partnern im JCPOA einschließlich Iran bilden will. Und die Hauptthemen, die diskutiert werden, sind die nuklearen Schritte, die Iran unternehmen müsste, um zur Einhaltung zurückzukehren. Da die meisten Sanktionen gegen Iran auf Exekutivmaßnahmen beruhen, hindert Biden nichts daran, den Deal wieder aufzunehmen. Aber es scheint, dass Biden nicht bereit ist, die iranischen Falken auf dem Capitol Hill zu verärgern, insbesondere Senator Bob Menendez aus New Jersey, der Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des Senats ist. Da Menendez ein lautstarker Kritiker des Atomabkommens mit Iran ist, hat Biden Berichten zufolge Angst, ihn zu provozieren, weil er die außenpolitischen Kandidaten der Regierung blockieren oder bremsen würde. Wie Matt Duss, außenpolitischer Berater von Senator Bernie Sanders, es ausdrückte: Sie hassen das Abkommen nicht, weil es ein schlechtes Abkommen ist. Sie hassen es, weil es ein Abkommen mit Iran ist. Punkt. Beim JCPOA kann kein Konsens mit Anti-Iran-Falken gefunden werden. Matt Duss, außenpolitischer Berater von Bernie Sanders. Die Feindseligkeit gegenüber Iran ist zum Teil auf Druck mächtiger Interessengruppen, einschließlich der Pro-Israel-Lobby, zurückzuführen. Wie Bill Clintons Nahostgesandter Kenneth Pollack einmal sagte: Aus politischer Sicht gesehen zahlt niemand einen Preis dafür, hart gegen Iran vorzugehen. Kenneth Pollack, Bill Clintons Nahostgesandter. Naftali Bennett, israelischer Premierminister.
And this is the same spirit that, you know, I want to bring to our relationship of cooperation, of goodwill, of friendship. We're going to be talking about a bunch of issues.
Und das ist derselbe Geist, den ich in unsere Beziehung der Zusammenarbeit, des guten Willens und der Freundschaft bringen möchte. Wir werden zuerst über eine Reihe von Themen sprechen, wie wir Irans Streben danach, die Region zu dominieren, abwehren und einschränken können. Anthony Blinken, US-Außenminister.
Israel's security is and always will be unshakable.
Israels Sicherheit ist und wird immer unerschütterlich sein. Und wir freuen uns darauf, all diese Herausforderungen anzugehen, denen wir gegenüberstehen, insbesondere die regionale Sicherheit und die tiefen Bedenken, die wir über Iran und die Rolle, die es in der Region spielt, teilen, darunter sein Nuklearprogramm. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Biden in der Lage oder zumindest willens ist, sich dieser Lobby zu widersetzen. Als Barack Obama sein Amt antrat, versuchte er, das Misstrauen zwischen Teheran und Washington durch eine Reihe von friedensstiftenden Gesten wie Ansprachen an die Iraner zu ihrem Neujahr oder Schreiben von Briefen an die Führer Irans abzubauen. Barack Obama, ehemaliger US-Präsident.
So in this season of new beginnings, I would like to speak clearly to Iran's leaders. We have serious differences that have grown over time. My administration.
Daher möchte ich in dieser Zeit des Neuanfangs klar zu den iranischen Führern sprechen. Wir haben ernsthafte Differenzen, die im Laufe der Zeit gewachsen sind. Meine Regierung hat sich jetzt der Diplomatie verschrieben, die sich mit der gesamten Bandbreite der vor uns liegenden Probleme befasst und dem Streben nach konstruktiven Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten, Iran und der internationalen Gemeinschaft. Aber schließlich gab er dem Druck des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu nach und verfolgte daraufhin eine Anti-Iran-Politik, indem er Sanktionen gegen das Land verhängte. Erst spät in seiner Präsidentschaft beschloss er, ein Abkommen mit Iran zu erreichen. Biden, der Obamas Vizepräsident war, sieht sich nun mit einem ähnlichen Anti-Iran-Szenario konfrontiert. Kürzlich schrieben etwa 200 Republikaner des Repräsentantenhauses an Biden und warnten davor, dass jedes Atomabkommen mit Iran ohne Zustimmung des Kongresses das gleiche Schicksal erleiden wird wie das Abkommen von Obama aus dem Jahr 2015, das später von Trump aufgegeben wurde. Auf der anderen Seite hat Bidens sinkender Beliebtheitsgrad die Regierung in ihrer Herangehensweise an internationale Angelegenheiten zurückhaltender gemacht. Biden befürchtet Gegenreaktionen, die ihm Nachgiebigkeit gegenüber der Islamischen Republik vorwerfen könnten. Jeffrey Lewis vom Middlebury Institut für internationale Studien sagt, Biden ist ein Weichei. Er hätte einen politischen Schlag erlitten, wenn er den Iranern eine Chance gegeben hätte, was vielleicht geklappt hätte oder auch nicht, aber es hätte den Ball in das Feld Irans gebracht. Said Khatibzadeh, Sprecher des iranischen Außenministeriums.
باید اعتماد ملت ایران رو کسب کنند، باید نشان بدهند که از مسیری که رفتن در عمل برگشتند. طبیعی هستش که برخی اظهارات که حاکی از این هستش که
Sie müssen das Vertrauen des iranischen Volkes gewinnen. Sie müssen in der Praxis zeigen, dass sie von dem Weg, den sie eingeschlagen hatten, zurückgekehrt sind. Natürlich deuten einige Äußerungen darauf hin, dass sie nicht bereit sind, in Praxis für ihre Fehlentscheidungen und die großen Anstrengungen zu zahlen, die sie mit diesen unklugen Entscheidungen der internationalen Gemeinschaft bereitet haben. Wenn sie noch nicht bereit sind zu akzeptieren, ist das ein großes Hindernis. Und wir warten, bis wir in Wien diese Verhaltensänderung sehen. Trump ist weg, aber seine Iran-Politik ist immer noch in Kraft. Wenn die Biden-Administration mehr sein will als eine historische Fußnote zur US-Außenpolitik, muss sie entschlossener handeln. Sie muss Entscheidungen, die sie rhetorisch angenommen hat, umsetzen. Die Uhr tickt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.